Dazu danken wir dir, dass du heute Morgen hier bist. Dass du das Zentrum bist in dieser Welt. Auch wenn viele es nicht erkennen oder wenn viele es nicht sehen können, bist du der, der die Fäden zusammenhält, der alles geschaffen hat und der für alles eine Lösung hat. Gott, wir bitten dich, dass du heute Morgen durch dein Wort sprichst, dass wir neu angesprochen werden von dir, Geist Gottes, und dass wir nach Hause gehen mit einer neuen Ernsthaftigkeit für dich, für dein Reich und dafür, dass du wiederkommen wirst. Gott, danke, dass du in dieser Zeit mitten unter uns bist und dass du alles in deiner Hand hältst. Amen. Amen. Ihr Lieben, schön heute Morgen hier zu sein, mit euch zusammen Gottesdienst zu feiern, Gott zu suchen, ihn zu erleben, aus seinem Wort zu hören. Ich hatte eben im Foyer ein ganz kurzes Gespräch und da fiel so ein Satz, der mich bis jetzt nicht loslässt. Also ich weiß ihn nicht mehr ganz genau, aber sinngemäß war es, es ist schon eine komische Zeit gerade. Wir sind schon in einer komischen Zeit. Und dieser Satz, der lässt mich nicht los. Ich war im Lobpreis, ich glaube, Gott hat zu mir gesprochen und hat gesagt, hey, heute ist eine Botschaft dran, die du nur halb auf deinem Zettel hast. Und ich dachte so, muss das sein? Technik, Übersetzung. Und dann kommt Barney und hat einen Eindruck. Und ich weiß, Gott hat was vor. Deswegen ganz kurze Info, Technik, Übersetzung, falls es nicht ganz stimmt, was da steht, verzeiht mir. Aber ich glaube, dass das heute Morgen eine prophetische Botschaft sein kann. Okay? Freunde, verzeiht mir, wenn ich auch mal ein bisschen Zeit brauche ab und zu. Wir sind wirklich in einer komischen Zeit. Ich bewaffne mich trotzdem lange. Wie bei einer Hochzeit. Man muss immer vorbereitet sein. Wir sind wirklich in einer komischen Zeit. Ich bin eigentlich grundpositiv. Ich gehöre jetzt auch nicht zu der Seite, die sagt, lass uns mal hinne machen, es wird alles schlimmer. Ich bin so, lass uns mal Gemeinde bauen, der Herr weiß schon, ob er früher oder später kommt, ja. Und das, was ich so ein bisschen gerade auch fühle in meinem Alltag, das ist bei Weitem nicht so schlimm wie das, was andere durchmachen. Ja. Aber ich merke, irgendwas ist seltsam. Ich bin natürlich jetzt fixiert auf die Gemeindegründung in Herford und da irgendwie Räumlichkeiten zu finden, Leute zu sammeln. Und ich merke irgendwie, da kommt so eine Unsicherheit in mir hoch. Eine Angst, eine Verunsicherung. Was ist, wenn keiner mehr kommt? Was ist, wenn wir kein Gebäude finden? Was ist, wenn wir nicht rechtzeitig was finden? Was ist, wenn das Ganze wieder abgebrochen werden muss, weil irgendwas Größeres passiert? Was ist eigentlich los hier? Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich darf jetzt Pastor angestellt sein. Die Frage natürlich, irgendwann nach Herford zu gehen mit einer kleinen Truppe und zu wissen, eine Familie zu ernähren, schwingt irgendwie auch mit. Und eigentlich bin ich echt ein Glaubenstyp. Aber in der letzten Zeit lässt mich das nicht mehr los. Und ich frage mich, wo ist das hin, was am Anfang da war? Und dann gucke ich so auf mein Leben und dann komme ich hier hin und höre von Familie Riediger, dass Amy im Krankenhaus ist. Es kommen Leute, die krank sind, die herausgefordert sind. In Herford haben wir auch jemanden. Hier wird jemand krank, da kann jemand nicht. Hier ist jemand am Zweifeln, hier ist jemand verunsichert. Dann machst du die Zeitung auf, ja, die machst du am besten wieder zu, weil noch besser wird's nicht. und du stehst dort drin und es kommt eine Unsicherheit und du bist 10 Jahre, 50 Jahre, hoffentlich ja, keiner 500 Jahre, aber du bist schon ewig mit Jesus unterwegs und es schleicht sich so ein Ding ein und du fragst dich, was ist hier eigentlich los? Versteh mich nicht falsch, ich glaube schon immer, dass es nicht die rosigste Zeit war. Ja, auch für die Jünger damals nicht. Also die Jünger hatten eine Naherwartung. Die haben damals schon gesagt, Jesus kommt in einem Jahr wieder. Also zeitlich sind wir näher dran als die Jünger, aber dieses Ding, es zerbröckelt alles, war schon immer präsent. Und da sind wir jetzt nicht erleuchteter oder weiter. Aber trotzdem ist da was. Und ich weiß nicht, ob du das auch spürst oder merkst, aber es fühlt sich gerade an, als ob hier irgendwie Unsicherheit da ist. Und es ist eine komische Zeit. Und dann haben wir heute Palmsonntag. Wir feiern nächste Woche Karfreitag und Ostern. Und haben wir diesen Tag, den man irgendwie kennt und den man irgendwie weiß, aber so richtig auch nicht. Ja, Palmsonntag, da hat wie, was, wo, keine Ahnung. Und als ich mich mit diesem Text, mit diesem klassischen Text auseinandergesetzt habe, ist mir nochmal neu aufgefallen, dass Palmsonntag eine absolute Einstimmung auf das ist, was kommt. Und das, was kommen wird, ist der Anker in jeglicher Unsicherheit. Und zwar der Tod und die Auferstehung des lebendigen Christus. Deswegen, wenn es dir geht wie mir, dann hör genau zu heute Morgen. Ich glaube, diese Stelle ist ein prophetisches Wort in die Unsicherheit hinein, die uns hilft, an der einen oder anderen Stelle uns festzuhalten, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Also lasst uns mal gemeinsam Matthäus 21 lesen, Verse 1 bis 11. Da heißt es wie folgt. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren und in die Nähe von Bethphage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung. Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist, und bei ihr ein Fohlen. Bindet sie beide los und führt sie zu mir. Und sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet, der Herr braucht die Tiere, dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Und das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin, das Fohlen, legten ihre Mäntel über die Tiere und Jesus setzte sich darauf. Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus, andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, Hosianna, gepriesen sei der Sohn Davids. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung und alle fragten, wer ist dieser Mann? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Unsere Geschichte, die wir hier haben, ist eine Geschichte, die wir in allen vier Evangelien finden. Und das ist besonders. Das kommt nicht so häufig vor. Das heißt, wenn du diese Geschichte dir genauer angucken willst, lies sie in den anderen drei Evangelien nach und es wird sich ein Gesamtbild zusammenpuzzeln, wo du staunst, was noch alles vor sich war und vor sich ging. Und wir befinden uns hier am Anfang vom Leidensweg Jesu. Ja, sein Einzug in Jerusalem war der Startschuss zum Kreuz. Und um dieser Geschichte herum findet aber noch so viel Vorbereitung statt. So viel Vorbereitung für die Leute und für alle, die da waren, auf das, was noch kommen mag. Er hat sich mit seinen Jüngern zusammengesetzt und hat mit ihnen geredet. Er hat ihnen alles erklärt. Er war bei Maria und Martha im Haus und wurde gesalbt von ihnen. In diesem Haus war Lazarus, den er von den Toten auferweckt hat. Da hat er wieder mit den Jüngern gequatscht und dann waren sie auf dem Weg nach Jerusalem, damit er zum König ausgerufen wird, öffentlich damit jeder es sieht, dass er der Messias ist. Und diese ganze Geschichte hier spitzt sich zu. Ja, da gibt's die Jünger, die sind mit ihm unterwegs. Da gibt's Leute, die finden ihn gut. Da gibt's Leute, die finden ihn nicht gut. Und in all dem weiß Jesus, mein Auftrag ist es, ans Kreuz zu gehen. Und das ist so ein bisschen der Startschuss für allem, weil die Leute hier jetzt öffentlich von mir und uns hören werden, hey, ich bin der König, ich habe was Großes vor. Und mittendrin, auf diesem Weg nach Jerusalem, ist das Passafest. Ich sag euch, Jerusalem war überfüllt mit Menschenmengen. Weil wenn das Passafest war, das Passafest, wo gefeiert wurde, dass Gott die Israeliten aus der Sklaverei Ägyptens befreit hat, dieser Passafest, das wurde dort gefeiert und Menschen kamen massenweise, massenweise. Und genau dort sucht sich Jesus aus, die Prophetie zu erfüllen, von der wir später noch hören werden. Und diese Menschen, die in Jerusalem waren und Passa gefeiert haben, die hatten zum Teil immer einen insgeheimen Wunsch. Und zwar war ihr Wunsch, hoffentlich kommt unser Messias. Hoffentlich kommt er und befreit uns aus der Unterdrückung von den Römern. Hoffentlich kommt endlich jemand mit einer Armee und macht die Römer platt und holt uns hier raus. Das hat sich vielleicht nicht jeder getraut zu sagen, aber viele haben den Messias so gesehen. Und dann kommt Jesus. Jesus, sein triumphaler Einzug nach Jerusalem. Genau in diese Szenerie mit allem, was davor und danach war. Und dann haben wir hier auf einmal die Jünger. Die Jünger, von denen wir öfter mal auch sie belächeln. Vielleicht auch mal so ein bisschen lustig darstellen. Ach, die es schon wieder nicht kapiert haben. Aber ich weiß nicht, ob wir so viel anders wären als sie. Die Jünger hatten ihre Fragezeichen und sie hatten keine Ahnung, was hier eigentlich vor sich geht. Also klar, sie waren mit Jesus unterwegs, sie haben seine Wunder gesehen, sie haben gesehen, was er tut und was er getan hat und das hat Glauben in ihnen geweckt und er hat Berufung in sie hineingesprochen. Aber irgendwie doch wussten sie auch hier wieder nicht, was los ist. Und jetzt kommt diese Parallelstellen in Johannes. Johannes schreibt uns genau das. Da heißt es, dieses Wort erfüllte sich damals, doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart war, erinnerten sie sich daran, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Als Jesus zwei Jüngern gesagt hat, holt mal bitte einen Esel, und wenn jemand fragt, sagt der Herr, brauch es, da hatten sie keine Ahnung. Also ja, sie wussten, wo sie hin waren, aber so richtig kapiert haben sie es nicht. Und sie machten sich auf den Weg und in einer anderen Stelle heißt es sogar, sie wurden gefragt, wofür braucht ihr den Esel? Und sie, Dienst nach Vorschrift, der Herr braucht den Esel. Wie ein Passwort, der Herr braucht den Esel. Und die Leute haben gesagt, okay, dann nimmt ihn mit. Nimmt ihn mit. Und dann nehmen sie die beiden mit, bringen es zu Jesus und machen einfach das, was er ihnen gesagt hat. Ich glaube, das ist unser erster Punkt für heute. Wenn du unsicher bist, wenn es komisch ist, mach das, was Gott dir sagt. Wenn du keine Ahnung hast, was kommt, wenn du Angst davor hast, was sein wird, mach, was Gott dir sagt. Weil wenn ich eins weiß, bei allen Höhen und Tiefen, dass Gott den Masterplan hat. Und wenn du dich fragst, warum Jesus einen Esel braucht, dann sagt er, sieh und staune, was kommen wird. Wenn du dich fragst, Gott, was hast du wieder vor? Was hast du mit uns vor? Was hast du mit dieser Welt vor? Was willst du tun? Dann sagt Gott, wenn du es nicht hörst oder siehst, vertrau mir und geh los. Geh los und bete. Geh los und bete. Bete dafür, dass mein Wille geschieht, würde Jesus sagen. Bete dafür, dass meine Herrlichkeit sichtbar wird. Bete, dass Menschen mich kennenlernen. Bete dafür, dass Güte und Gnade und Barmherzigkeit Gottes diese Erde küsst. Bete, dass der Geist Gottes sich bewegt und Menschen berührt. Herr, in Zeiten des Unsicherseins ist es nicht einfach zu beten. Ja. Und wenn du Schmerzen hast und dir geht's nicht gut, ist es nicht einfach zu beten. Aber ich hoffe und wünsche, dass dies eine Erinnerung ist. Bete. Und wenn es ein einziges Wort ist, unter Schmerz und Tränen, bete. Bete und sag, Gott, ich vertraue dir und deinem Plan. Und ich habe keine Ahnung. Und vielleicht werden wir wie die Jünger erst später sehen, was wirklich kommen wird. Aber diese Geschichte zeigt uns, dass Jesus schon in diesem Moment den Startschuss für das wichtigste Ereignis dieser Menschheitsgeschichte gesetzt hat. Lasst uns beten. Und wenn wir wie die Jünger es nicht verstehen und unsicher sind, lasst uns zu Gott kommen und auf ihn hören. Und dann ist hier die Menschenmenge. Die Menschenmenge und ihre falschen Erwartungen. Wir lesen, dass sich vor und hinter Jesus eine Menschenmenge drängte. Ja, die Stadt war voll, er kam rein, von vorne waren Leute, von hinten kamen Leute mit, die ihn sowieso begleitet hatten. Ja, Leute, die an ihn glaubten, die ihm vertrauten. Und Jesus mit seinem Esel, auf seinem Esel zog ein und die Menschen drumherum. Und was die Menschen machen, ist erstaunlich. Sie nehmen ihre Gewänder und ihre Kleider und legen sie aus. Und das kennen wir aus 2. Könige, wo der König zum König gesalbt wird und die Leute Gewänder auslegen. Sie nehmen sich Zweige, in anderen Übersetzungen lesen wir von Palmenzweigen. Palmenzweige, ein Symbol der Herrschaft, der Herrlichkeit. Und sie wedeln ihm zu und sie drücken alles aus an dieser Stelle. Du bist der Messias, der kommen wird. Du bist König, der alles gut machen wird. Du hast alles in der Hand und wir beten dich an. Hosianna, gepriesen seist du Gott. Es ist gut, oder? Aber wir haben ein Problem. Ihre Erwartungen waren anders als das, was Jesus vorhatte. Weil sie kamen und haben gesagt, endlich ist er da, der mit Kriegspferden und mit einer Armee kommen wird, um die Römer platt zu machen. Sie haben gedacht und gehofft, dass er endlich da ist, dass er ein neues Königreich Israel aufbauen wird und dass sie herrschen werden über die Römer und über alle. Sie werden befreit aus der Unterdrückung, sie werden autark und sie werden politische Freiheit erlangen. Und sie stehen dort und rufen ihm zu, du bist König, du bist König, du hast es in deiner Hand. Und dabei wissen sie gar nicht, sie wissen gar nicht, was Jesus eigentlich vorhat. Ihre Erwartung war eine ganz andere als das, was kommen mag. Und sie haben es nicht mal erkannt, als Jesus nicht auf einem Pferd reinkam, sondern auf einem Esel. Und bei diesen Pilgern, da haben wir die Leute, die von außerhalb nach Jerusalem kamen, die zum Passafest kamen von außerhalb und die hatten von Jesus gehört. Und die haben sich gedacht, hey, wenn dieser Jesus so krasse Wunder tut, dann kann das doch nur unser Retter sein. Und so stelle ich mir so ein bisschen vor, wie sie in Jerusalem Passa feiern und dann merken sie, was da los ist und sie strömen hin und sagen, ach, das ist der Wundertäter. Komm, wir singen ihm zu, das muss er sein. Halleluja, Hosianna, du bist der gepriesene Gott. Und dann haben wir hier noch andere Menschen, die Menschen, die um Jerusalem herum waren, die im Wirkungsbereich Jesus waren, die haben nicht nur gehört, was er getan hat, hey, die haben es gesehen. Sie waren dabei, als Jesus Lazarus von den Toten auferweckt hat. Hey, wenn jemand eine Person von den Toten auferwecken kann, dann kann er auch politisch sauber reinen Tisch machen. Wer jemand von den Toten auferwecken kann, der kann auch einen Krieg gewinnen. Und sie projizierten ihre Hoffnung und alles, was sie hatten, auf den Messias. Und sie lobten und preisen ihn, aber mit einer Vorstellung, die nicht dem entsprach, was Jesus wirklich wollte. Das Wort Hosianna gibt uns an dieser Stelle einen Hinweis darauf. Ja, es ist ein Ausdruck des Flehens und gleichzeitig des Jubelns. Es bedeutet, rette uns oder hilf uns. Herr, hilf uns endlich, komm und rette uns endlich von dieser Unterdrückung. Ihre Vorstellung des Königs war anders als das, was die Propheten vorausgesagt hatten. Sie waren so kurz davor, Jesus Christus als ihren verheißenen Messias anzunehmen. Aber doch begriffen sie nicht, was es wirklich bedeutet. Und es ist, als ob sie ganz knapp dran vorbeigegriffen haben. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, was ist dein Bild von Jesus? Hast du ein bestimmtes Bild von Jesus? Kann es sein, dass dein Bild vielleicht einseitig und verzerrt ist? Hast du vielleicht auch ein bestimmtes Bild von Jesus und kannst deswegen gar nicht glauben oder ihn annehmen? Hast du ein Bild von Jesus, welches der Bibel entspricht und nicht deinen Erwartungen und deinen Wünschen? Was ist deine Vorstellung, was Jesus für dich tun wird? Was ist deine Vorstellung, was Jesus mit dieser Welt machen wird? Was denkst du, ist der Kern vom Tod Jesu am Kreuz? Was sind deine Erwartungen an ihn? Jesus hat es in dieser Geschichte stehen lassen, weil er wusste auch, wenn die Menschen mich anbeten, zum Teil aus falschen Motiven, dann ist es doch ein prophetischer Akt, weil ich hier zum König ausgerufen werde und es der Startschuss ist für Karfreitag und Ostern. Aber ich glaube, Jesus wusste auch, was die Leute zum Teil dachten und dass sie nicht begriffen hatten, was hier in diesem Moment passiert. Und für uns kann es immer wieder hilfreich sein, auch in solchen Zeiten uns selbst zu hinterfragen, wer ist Jesus für mich? Sich selbst zu fragen, warum man glaubt oder an was man glaubt. Aus welcher Intention man Jesus anbetet, stell dir diese Frage, aber bleib nicht alleine damit. Bring sie vor Gott und er wird sich dir zeigen und du wirst neue Facetten über ihn kennenlernen. Komm zu Gott und sag: Gott, ich bin verunsichert in dieser Zeit. Ich habe Ängste, ich habe Sorgen, ich bin krank. Ich weiß nicht, was ich glauben soll und was ich glauben kann. Und ich glaube, dass Gott auf irgendeine Art und Weise, und ich hoffe und ich bete, dass er es dir zeigt, dass er es dir zeigt und dir klar macht, wer er für dich ist, was er für dich getan hat, dass er für dich da ist, dass Gott kein strafender Gott ist, der dich die Dinge durchmachen lässt, weil du nicht artig warst. Gott ist ein Gott, der den Zerbruch dieser Welt sieht. Und er sieht uns Menschen, wie wir diesen Zerbruch selbstständig herbeigeführt haben und uns in dem suhlen, weil wir alleine sein wollen und einen Alleingang gehen. Gott brauchen wir nicht. Wer ist das schon in dieser heutigen Zeit? Wissenschaft, Medizin ist alles viel, viel greifbarer. Ja, und das ist nicht schlecht. Mir geht es nicht um gut oder schlecht. Aber das ist ja eine gewisse Art, wie Leute auch denken und sich ihr Lebensbild bauen. Gott ist hier mittendrin. Und wir dürfen immer wieder in Zeiten, die herausfordernd sind, uns unser Bild hinterfragen lassen. Und auch wenn das ein bisschen weggeht vom Text, das ist mir wichtig, dass wir das heute mitnehmen. Weil wir dürfen anerkennen und glauben, dass Jesus Frieden bringt und keinen Krieg. Jesus hatte keine Erwartung. Er wusste, was kommt. Er wusste, dass die Jünger einen Moment brauchen werden, um zu verstehen, was hier passiert. Und er wusste, dass die Menschenmenge ihnen aus falschen Motiven zujubeln wird. Und er ließ all das stehen, weil er wusste, dass sie bald erkennen werden, was wirklich los ist. Er ist gekommen, um die Prophetien des Alten Testaments zu erfüllen und allen zu zeigen, dass er der kommende Messias ist. Und dabei hatte er dieses Wort aus Sacharja 9, Vers 9 und 10 im Kopf, wo es heißt: Juble laut, du Volk von Zion. Freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Ich will die Streitwagen aus Israel und die Schlachtrosse aus Jerusalem vernichten. Auch den Kriegsbogen wird zerstört. Euer König wird den Völkern den Frieden verkündigen. Seine Herrschaft wird sich von Meer zu Meer und vom Euphrat bis zu dem Enden der Erde erstrecken. Die ganzen Menschen waren Teil eines historischen Moments. Aber sie konnten es nicht ganz fassen, weil sie ihre Erwartungen hatten oder weil sie vielleicht auch unsicher waren oder auf dem Schlauch standen. Und Jesus hat gesagt, hier wird sich erfüllen, was im Alten Testament steht. Und was hier steht, ist nicht, dass er Schlachtrösser und Bögen zerstören wird, indem er angreift, sondern ist da, wo er ist, ist Frieden und Gnade und kein Krieg. Und da wird es das nicht mehr brauchen. Und er wird kein Reich spannen über die Erde, wo die militärischen Mächte so groß sind, dass sie dem Volk nichts anhaben kann. Sein Reich geht tiefer und heißt Liebe, Freude, Frieden, Barmherzigkeit, Vergebung. Jesus ist nicht der aggressive Herrscher, der ein Militär anführt, so wie es die Juden dachten. Er reitet auf einem Esel anstatt auf einem Kriegspferd. Der Esel, ein Tier des Friedens, welcher häufig von Priestern, Kaufmännern oder angesehenen Bürgern genutzt wurde. Kein Schlachtross, womit die Könige nach einer großen Schlacht immer einritten. Sein Königreich ist ein Reich des Friedens anstatt ein Reich des Kampfes. Und durch diese Geschichte, durch diesen Eintritt bestätigt Jesus seinen Charakter und seinen Auftrag. Durch diesen Eintritt erfüllt sich die Prophetie aus dem Testament. Seine Herrschaft ist definiert, ich habe es schon gesagt, von Frieden, Liebe und Mitgefühl. Jesus ist sanftmütig und demütig und er will dir zeigen, wie gut er es mit dir meint. Und wenn wir also über dieses Reich Gottes sprechen, welches mit dem Messias angebrochen ist, dann sprechen wir davon, dass Jesus die Herzen der Menschen erreichen will. Die Herzen der Menschen. Es geht nicht um Landgewinne, es geht um dich und um mich. Es geht darum, dass du und ich nicht verloren gehen, sondern dass wir Gott kennenlernen. Und ich möchte dir sagen, heute Morgen, Gott liebt dich. Er liebt dich bedingungslos und wünscht sich, dass du seine Liebe persönlich erfährst und in der Beziehung zu ihm den Sinn deines Lebens erkennst. Leider ignorieren wir Menschen Gott und können dadurch seine Liebe nicht erfahren. Wir suchen überall nach Sinn und nach Erfüllung. Wir sind alleine unterwegs und glauben nicht daran, dass es diesen Gott gibt. Und diesen Alleingang und das, was daraus entsteht, das nennt die Bibel Sünde. Und dieser Alleingang, der trennt uns von Gott. Und trotz dessen hält es Gott nicht davon ab, dich und mich zu lieben, alles zu geben, alles zu tun. Und dabei ging er so weit, dass er seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat, welcher für die ganze Schuld der Menschheit sein Leben hingab. Er starb für unsere Sünde am Kreuz, aber dabei blieb es nicht. Er ist wieder zum Leben auferstanden und hat den Tod besiegt. Und dadurch gibt er uns die Möglichkeit, mit Gott Frieden zu schließen, eine persönliche Beziehung mit ihm anzufangen. Wenn wir das glauben, können wir mit Gott leben, seine Liebe erfahren und darüber hinaus ewig mit ihm leben. Und die Frage ist aber immer wieder an uns, wollen wir das? Verspüren wir eine Sehnsucht danach? Eine Sehnsucht in unserem Herzen. Gott hat alles für uns getan. Durch Jesus bekommen wir ein erfülltes und ewiges Leben. Du und ich, wir können zu Gott kommen und mit ihm sprechen. Ja, das nennen wir Christen beten. Und du kannst ihm um Vergebung bitten für all das, was du getan hast und dafür, dass du all die Jahre ohne ihn gelebt hast. Du kannst dein Vertrauen ganz auf Gott setzen und von jetzt an mit Gott leben. Und wenn du das tust, dann wirst du erleben, was es heißt, dass das Reich Gottes mitten unter uns ist. Es ist etwas in deinem Herzen, ein Gefühl, welches du noch nie erlebt hast. Und es ist eine Liebe und eine Befreiung, welche dir niemand anders geben kann. Diese Geschichte und das Evangelium, was ich dir gerade erklärt habe, das ist die Botschaft, die wir brauchen, um in einer unsicheren Zeit Sicherheit zu finden. Brauchen wir das Evangelium von Jesus Christus. Wir brauchen nicht, dass er wiederkommt und Krieg führt. Wir brauchen nicht immer alles wissen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass er gekommen ist, um zu vergeben, um uns zu vergeben. Und diese Welt, die regiert wird vom Chaos, vom Feind, von Alleingegen, vom Egoismus und die wahrscheinlich nicht so schnell besser wird, ist eine Welt, die diese Friedensbotschaft braucht. Weil diese Friedensbotschaft bedeutet, dass wir anders mit uns umgehen, dass wir anders miteinander umgehen und dass wir anders leben, weil Gott mitten in unserem Leben Platz hat. Und wir lassen uns leiten von ihm. Und wir gucken auf diese Geschichte zurück vom Einzug. Und wir sagen, das ist unser König. Das ist unser König, weil er mich frei gemacht hat von meiner Schuld. Weil er mich frei gemacht hat von dem, was mich bedrückt und was mich belastet. Das ist der König, weil er mir hilft, dass ich nicht nur auf mein Ego schaue, sondern auf ihn. Weil sein Plan ist größer als das, was mein Ego jemals planen könnte. Jemals planen könnte. Und wenn ich es nicht verstehe, wenn ich unsicher bin, wenn ich nicht weiter weiß, wenn ich mich frage, was steht an, dann möchte ich mich daran erinnern, an Jesus auf dem Esel, der gekommene, gekreuzigte König, der größer ist als all Herrscher dieser Welt. Ich sag euch, das ist eine Friedensbotschaft. Und ich kann jetzt nicht alles vorwegnehmen. Wir haben noch Karfreitag und Ostern. Ja? Aber ich komme auch nicht drum herum, Palmsonntag, den Einzug von Jesus zu erzählen, ohne den Kern wegzulassen. Es geht nicht. Es geht nicht, weil der Kern ist, dass du und ich Jesus finden. Und ich möchte dir sagen, wenn wir dann als Gemeinde verunsichert sind oder Einzelne, ich möchte es auch nicht einfach so pauschalisieren und dass du mit Angst nach Hause gehst. Schau wirklich, wo stehst du? Vielleicht geht es dir auch gut, dann bete für mich. Aber wenn du da drin steckst, dann nimm Palmsonntag als Startpunkt, um bis Ostern die ganze Woche darüber nachzudenken, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Warum ist er diesen Weg gegangen? Was war sein Ziel dahinter? Was haben die Leute gedacht? Haben es alle geschnallt? Haben es nicht alle geschnallt? Wo findest du dich wieder? Komm vor Gott und nimm diese Geschichte, Einzug nach Jerusalem, und benutzt die Woche, um darüber nachzudenken und das sinken zu lassen und sagen, Jesus, wo bist du in meinem Leben, wenn ich verunsichert bin? Wo bist du in meinem Leben, wenn ich spüre, hier läuft's gerade gut? Wo bist du in meinem Leben, wenn ich merke, ich brauche dich und ich brauche deine Kraft? Und es ist eine Erinnerung dessen, dass wir einen König haben, der schon tausende von Jahren vorausgesagt wurde. Ja, und vielleicht können wir es manchmal nicht sehen und wir vergessen es, aber dann dürfen wir lesen und uns erinnern, was er für uns getan hat. Also lasst uns schauen, dass wir nicht durch den Alltag huschen, sondern dass wir uns wahrnehmen. Dass wir uns wahrnehmen und merken, was in uns los ist. Und dass wir uns wahrnehmen und Gott dort hineinlassen. Gott als der König, der alles in seiner Hand hält. Die Band darf gerne nach vorne kommen. Diese Geschichte zeigt uns, und ich habe es so oft heute schon gesagt, dass Jesus anders ist. Anders ist als alle Menschen. Anders ist als alles, was wir uns vorstellen können oder konnten. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Wo ist Jesus in deiner Situation? Ich glaube wirklich, dass er dort sitzt, irgendwo, und wenn es nur in der Ecke ist und dich anschaut, und vielleicht spürst du es nicht, dass du angeschaut wirst, dann möchte ich sagen, du wirst gesehen und du wirst geliebt von dem König, dem Allmächtigen, der Himmel und Erde gemacht hat, der die Welt geschaffen hat und der eines Tages wiederkommen wird. Der uns sieht in unserer Herausforderung und der mit uns hindurchgeht, der uns nicht bestraft, sondern begleitet. Wer ist Jesus für dich? Ich wünsche mir, dass Jesus dein König ist. Ich wünsche mir, dass du ihm zujubelst aus tiefstem Herzen, nicht weil du etwas brauchst oder erwartest, sondern weil du gerettet wurdest. Ich wünsche mir, dass du mit deinen Fragen und Verunsicherungen zu ihm kommst und ihm vertraust, dass er es in der Hand hält. Das ist mein König. Und ich habe das Gefühl, ich habe mich gesund gepredigt. Ist auch mal schön, oder? Das kann ich jedem empfehlen. Hey, manchmal brauchst du einfach eine Erinnerung. Lies diesen Vers. Hey, ich habe eine Ermutigung für dich. Ich denke an dich. Ich bete für dich. Komm, ich rufe dich mal an. Lass uns gemeinsam unterwegs sein. Und dann werden wir auch Zeiten miteinander gehen, wo Einzelne das Gefühl haben, alles bricht weg. Aber wir als Gemeinschaft, wir werden stark sein, weil wir seine Jünger sind, seine Nachfolger, die ihn anbeten. Und dort, wo wir ihn anbeten, da wird er sich verherrlichen und zeigen. Amen. Ich bete noch mit uns. Danke, Jesus, dass du gekommen bist und dass du dieser Welt gezeigt hast, dass du König bist. Danke, Jesus, dass du eingezogen bist nach Jerusalem und die Worte erfüllt hast, die über dich gesagt wurden. Und die Menschen haben es vielleicht nicht verstanden. Sie waren mit falschen Erwartungen gespickt. Aber du hast dich nicht aufhalten lassen, weil dein Plan größer ist. Und Gott, so bitte ich dich, dass wir das neu erkennen, dass du der König von allem bist und dass du für uns gekommen bist. Gott, und ich bete wirklich, wenn hier jemand ist, der dich noch nicht kennt, zieh in seinem Herz, geh mit ihm, beantworte seine Fragen, sei ganz nah bei ihm. Und Gott, ich bitte dich, da wo Verunsicherung ist, wo Herausforderung ist, Geist Gottes, komm und wirke in Kraft und Vollmacht. Komm und offenbar, dass du heute noch real bist, indem du Wunder tust und unseren Blick wieder aufs Kreuz und auf dich hebst. Gott, wir sind manchmal darauf angewiesen, dass du wirkst, damit wir wach werden und uns auch neu ausrichten können. Und in all dem werden wir nicht alles verstehen, aber wir wollen folgen. Wir wollen dir folgen. Wir wollen dir folgen, wie du dein Reich Gottes hier auf dieser Erde verbreitest. Wir wollen Teil davon sein, wenn du Herz für Herz berührst und wenn du wahre Wiederherstellung schenkst. Und wir wollen uns darauf freuen, wenn wir eines Tages bei dir sind und mit dir sind und du wiedergekommen bist und es keine Tränen und kein Leid mehr gibt. Gott, verherrliche dich heute Morgen. Auch wenn wir jetzt dir zusingen, verherrliche dich heute Morgen, wenn wir vor dich kommen, mit der Agenda, dich anzubeten, dir unser Herz hinzulegen und alles zu geben, was uns beschäftigt. Danke für deine Gnade und deine Güte und dass wir darauf vertrauen können, dass dein Plan der beste ist. Amen.